Wir haben heute eine Botschaft aus dem ersten Petrusbrief, dem zweiten Kapitel, die Verse 11 und 12. Und ich will uns das zunächst mal vorlesen und bitte euch, wem es möglich ist, dazu aufzustehen. Verhalten in der Welt, Überschrift. Geliebte, ich ermahne euch als Beisassen und Fremdlinge, dass ihr euch der fleischlichen Lüste, die gegen die Seele streiten, enthaltet. Und führt euren Wandel unter den Nationen gut, damit sie, worin sie gegen euch als Übeltäter reden, aus den guten Werken, die sie anschauen, Gott verherrlichen am Tag der Heimsuchung. Hab Dank, lieber Vater im Himmel, für diese Botschaft, die du durch deinen Apostel Petrus ausrichten lässt an uns. Hab Dank, dass wir dein Wort immer wieder haben dürfen und für unsere eigene Seele, für unser eigenes Leben, für unseren eigenen Glauben, dass wir in dein Wort hineinschauen, es auf uns wirken lassen und danach tun. Hilf uns dabei, dass das geschieht und dass wir dazu auch dein Wort richtig verstehen und annehmen können. Gib uns den Mut dazu, uns auch korrigieren zu lassen. Und gib jetzt für die Botschaft, die du uns heute schenken willst, deinen Frieden, ein offenes Herz und ein fröhliches Tun. Ich will dich auch, lieber Vater, bitten für Nils, der ein wunderbares Jubiläum feiern durfte. Danke, dass du ihn bis hierher getragen und gesegnet und gestärkt hast. Und ich bitte dich auch für ihn und für seine ganze Familie, dass du sie segnest, dass du zurechtbringst, was nicht passt, und dass du auch ihn für seinen Dienst hier weiterhin Mut und Kraft und Freude schenkst und die Vollmacht, die er braucht, um dir zu dienen, um sich von dir verändern zu lassen, um deinen Willen den Menschen nahe zu bringen. Segne ihn in seiner Aufgabe als Leiter in der Gemeinde und hilf ihm dabei und in seiner Familie. Wir danken dir für ihn, wir bitten dich für ihn. Amen. Wir nehmen Platz. Wenn man so ein Wort liest, ihr lieben Geschwister, liebe Freunde, liebe Gäste, ich will es nicht verhehlen, dann braucht man Mut, um dieses Wort auf sich wirken zu lassen und es anzunehmen. Es ist ja nicht von mir, es ist von Petrus und es ist auch nicht von Petrus, es ist vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist hat Petrus ermutigt und ermahnt, das so den Gemeinden mitzuteilen. Und deswegen haben wir auch die Freiheit und die Freude, das bis heute auch so auf uns wirken lassen und zu verkündigen. Aber ich will nicht verhehlen, es erfordert wirklich Mut, sich so ansprechen zu lassen von Gott. Ich habe diesen Text überschrieben: Gottes Zeugen sind Fremdlinge in der Welt. Und wenn wir vorhin bei dem Gotteswort, was Nils gelesen hat, wenn dort gesagt wurde, wir sind nicht mehr Fremdlinge, dann heißt das, wir sind nicht mehr Fremdlinge bei Gott, sondern wir gehören zum Haus Gottes. Wir sind von ihm gerufen, wir sind von ihm berufen und wir sind von ihm angenommen als seine Kinder. Nicht mehr Fremdling bei Gott heißt aber, und das sagt Petrus hier, Fremdling in der Welt. Und das ist einfach auch die Fortsetzung der vorigen Predigt. wo es darum ging, dass die Gläubigen zum Priesterdienst berufen sind. Ich weiß nicht, wer sich noch erinnern kann. Da haben wir darüber nachgedacht, was sind Gläubige, was ist dieser Priesterdienst? Es ist die Stellung vor Gott im Heiligtum. Priesterdienst im neutestamentlichen Sinne ist der Vermittlerdienst zu Gott. Die Auserwählung zur Verkündigung der Errettungsbotschaft in Tat und Wort. Und nicht nur im Wort. Priester reden nicht nur, sondern wahrhaftige Priester leben auch das, was sie reden. Und nur wenn die Tat mit dem Wort übereinstimmt, kann man ihnen das Wort auch abnehmen. Priesterdienst ist Übereinstimmung im Sinn, im Zeugnis und im Handeln. Nur so kann man ein echter und wirklicher Priester sein, der Gott liebt, der die Menschen liebt und deswegen die Wahrheit nicht verschweigt. Die heutige Predigt soll davon handeln, wie die Stellung des Christen in der Welt ist. In dieser Welt, die von Gottlosigkeit geprägt ist. Sicherlich Schöpfung Gottes, vieles ist schön, manches ist noch schön, aber letztendlich ist die Welt doch der Vergänglichkeit preisgegeben, weil sie im Prinzip gottlos ist. Wie wird unser Zeugnis und unser Dienst in der Welt vor den Augen der Menschen glaubwürdig? Wie kann das gelingen? Wie müssen wir sein, damit Gott durch uns wirken kann? Wie können wir Gottes bevollmächtigte Botschafter der Wahrheit und Liebe seines wunderbaren Evangeliums der Erlösung sein? Das sind ja die Fragen, die uns beschäftigen sollten, als Gotteskinder, als Christen, als die, die das Evangelium den Menschen nahebringen wollen. Petrus gibt uns in unterschiedlichen Wirkungskreisen unseres irdischen Lebens durch den Heiligen Geist Verhaltensanweisungen, die wir im Folgenden betrachten wollen und die für unseren Dienst in und an der Welt, für unseren Dienst in der Ehe und Familie und in der Gemeinde entscheidend wichtig sind. Wenn wir mal dieses zweite Kapitel im Petrusbrief sehen, dann ist der Vers heute, also die beiden Verse, die ich gelesen habe, das Verhalten in der Welt allgemein genannt. Dann im Folgenden, in den Versen 13 bis 17, eine spezielle Verhaltensanweisung für Christen im Staat, in unserer Ortsgemeinde, also in unserem Gemeinwesen und in dem, wo wir leben, Dorf, Stadt, Land, was auch immer. Dann im Kapitel 2, die Verse 18 bis 20, gibt es spezielle Anweisungen im Arbeits- und Berufsleben. Dann im Kapitel 3, 1 bis 7, in der Familie und in der Ehe. Und abschließend Kapitel 3, die Verse 8 bis 12, unser Umgang mit unseren Mitgeschwistern, mit den Mitgläubigen. Heute dieser erste Komplex, unser Verhalten in der Welt allgemein. Der Vers 11 sagt, Fremdlinge und als die ihr ohne Bürgerrecht seid. Was heißt das? Menschen, die vorübergehend in einem fremden Land wohnen, ohne das volle Bürgerrecht zu genießen. Man kann auch sagen, Durchreisende oder Besucher. Vielleicht auch wie Flüchtlinge, wie Migranten, wie Fremde, die nicht dazugehören. Die Unbeständigkeit und die Vorläufigkeit ihrer irdischen Existenz kennen. Sie bejahen und die Lebensumstände richtig bewerten. Damit stehen wir in einer Reihe mit den Glaubenszeugen des Alten Bundes, wie es uns in Hebräer 11, Vers 3 gesagt wird, Glaubenszeugen, die bekannten, dass sie Fremde und ohne Bürgerrecht seien auf Erden. Also schon im Alten Testament war das so, dass die Gläubigen, die Gottgläubigen, Fremde und ohne Bürgerrecht waren. Und mit dieser doppelten Charakterisierung ist unsere Identität in unserer Beziehung zur Welt umrissen. Im Kapitel 1 haben wir erfahren, dass wir Heilige sind, Heilige und Priester. Das charakterisiert unsere Beziehung zu Gott, unsere Vermittlerstellung zwischen Mensch und Gott. Jetzt lesen wir, dass wir Fremdlinge in der Welt sind. Und die wörtliche Bedeutung von Beisasse und Fremdlinge heißt jemand, der neben dem Haus wohnt. Wir wohnen also nicht im Haus dieser Welt, sondern wir wohnen neben diesem Haus der Welt. Vielleicht in einem Zelt, vielleicht in einer Hütte, vielleicht auch in einem kleinen Haus. Wir gehören nicht zum Haus der Welt, da wir aus Gott geboren sind und für den Himmel bestimmt sind. Sind wir wirklich mit dem ganzen Herzen im Heiligtum Gottes zu Hause, sind wir tatsächlich auch Fremdlinge in der Welt. Und deshalb enthalten wir uns dem Drang, in dieser Welt etwas oder jemand sein zu wollen. Die Welt muss an unserem Lebensstil erkennen, dass wir glauben und dass wir tun, was wir sagen. Darum machen wir auch nicht mit im Wettrennen um Reichtum, Erfolg und Ansehen. Denn wir wissen, dass die Welt, ihre Bewohner und ihr ganzes Wesen unter Gottes Zorn steht und vergehen wird. Das wissen wir aus Gottes Wort. Leben wir aber so wie die Weltmenschen, unheilig, ungeistlich, materiell gesinnt, dem Wesen dieser Welt praktisch gleichförmig, sind außer unseren frommen Worten kaum noch Unterschiede erkennbar? Werden die Weltmenschen unsere Warnung vor dem Zorn Gottes und dem Untergang der Welt für einen Scherz halten und uns nicht ernst nehmen? Es wird uns genauso gehen wie Lot in Sodom. Und wir werden unser Zeugnis als Christen verlieren. In 1. Mose 19, Vers 14 wird von Lot gesagt, da ging Lot hinaus und redete zu seinen Schwiegersöhnen, die seine Töchter nehmen sollten, und sagte, macht euch auf, geht aus diesem Ort, denn der Herr wird die Stadt vernichten. Aber er war in den Augen seiner Schwiegersöhne wie einer, der Scherz treibt. Und wir? Unterscheiden wir uns noch deutlich von der Welt? Reden wir noch glaubhaft von Erlösung und von Gericht? Sind wir noch glaubwürdige Zeugen der Liebe Gottes durch das Erlösungshandeln Jesu Christi am Kreuz von Golgatha? Oder erscheinen wir unseren Mitmenschen als fromme Komiker, die den Spagat zwischen unfrommem Wesen und Geist Gottes immer wieder praktizieren? Oder den Spagat zwischen materiellem Denken und Glaubensgehorsam? Oder den Spagat zwischen sexueller Unreinheit und Gottes Geboten? Testen und probieren wir immer wieder, wie weit wir gehen können, und werden dann doch irgendwann kläglich und armselig daherkommen und am Ende zwischen allen Stühlen sitzen? Wollen wir wirklich als die, die im Glauben begonnen haben, gut begonnen haben, aber leider die Hintertür der weltlichen Gedanken, des materiellen Wesens, der sexuellen Unmoral, des hoffärtigen Lebens, diese Hintertür offen gelassen haben? Durch diese Hintertür zieht der Geist der Weltzeit ein und zieht uns in die Gottesferne und letztlich in die Verlorenheit. Wollen wir wirklich so töricht sein, alles zu verspielen? Gottes ewige Herrlichkeit, unsere himmlische Erlösung und die ewige Freude in seiner Gegenwart. Nur weil wir uns hier und heute nicht klar und deutlich auf Gottes Seite gestellt haben, nämlich in Vergebung als Erlöste, in Reinigung und Heiligung, in Gehorsam und Treue gelebt haben? Lieber Bruder, liebe Schwester, lieber Freund, wähle selbst, aber wähle richtig. Gott hat uns eine große Entscheidungsfreiheit gegeben, damit wir uns richtig entscheiden. Aber entscheiden müssen wir uns selbst. Nicht einmal am Beginn unseres Glaubenslebens, sondern jeden Tag. Wir sind jeden Tag herausgefordert, uns in diesem Spannungsfeld richtig zu entscheiden. Noch ist Gnadenzeit, noch ist Entscheidungsfreiheit. Noch hast du Brüder und Schwestern an deiner Seite, die dir helfen, auch wieder zurechtzukommen. Und deshalb ermahnt und ermutigt uns Gottes Wort: Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Nimm teil am Sieg Christi. Und wenn hier von einem Kampf die Rede ist, dann ist das nicht mal so mit links gemacht. Ein Kampf erfordert die ganze Kraft, den ganzen Einsatz, die ganze Treue. Aber dieser Kampf kann gewonnen werden, wenn wir uns auf den Sieg Christi stellen. Erkenne und vertiefe deine Identität als Christ. Und Christ heißt nichts anderes als anstelle Christi. Christus ist nicht mehr in dieser Welt. Dazu hat er seine Gemeinde berufen. Und alles, was Gott und Christus in dieser Welt bewirken will, bewirkt er nur durch seine Gemeinde, durch seine Kinder, durch seine Gläubigen. Er gibt die Kraft, aber tun müssen wir es selbst. Und deshalb sind wir seine Stellvertreter auf Erden. Es gilt nicht nur für den Papst, in Anführungsstrichen, es gilt für jeden Gläubigen. Wir sind Gottes Stellvertreter bei unseren Mitmenschen, bei unseren Arbeitskollegen, in unserer Familie. Und dann geht es weiter im Vers 11, dass ihr euch der fleischlichen Lüste, die gegen die Seele streiten, enthaltet. Meine Zeit, was für ein altmodisches Wort, die fleischlichen Lüste. Was ist damit gemeint? Die Bibel gibt uns auch da Aufklärung. Zum Beispiel im 3. Johannesbrief im 9. Vers. Der Drang, der Erste sein zu wollen. Oder in 1. Timotheus 6, Vers 9. Reich werden zu wollen. Oder in 1. Korinther 6, Vers 18. Unreine sexuelle Begierde. Das ist ein Thema, was uns heute von früh bis abends beschäftigt. In den Medien, in der Gesellschaft, am Strand und überall, wo wir sind. Sexuelle Unreinheit begegnet uns auf Schritt und Tritt. Oder 1. Johannes 2, Vers 16. Lust und Freude am Wesen der Welt. Augenlust, Fleischeslust, hoffärtiges Leben. Diese Dinge streiten gegen die Seele. Das heißt, sie schaden uns selbst, wenn wir ihnen dienen, und sie schaden unserem Zeugnis als Christ in der Welt. Deshalb Achtung. Gefahr für die Seele. Was tut man bei Gefahr? Am besten Abstand von der Gefahr. Keinen Kontakt mit gefährlichen Situationen. Rechtzeitiges Ausweichen. Warum? Weil sonst Verderben, Zerstörung oder Untergang bedeutet. Biblisch ausgedrückt, der Zorn Gottes. Deshalb mahnt uns Gottes Wort wie ein Alarmsignal. Und der Apostel Petrus sagt, ich ermahne euch. Nun ist Ermahnen ja auch eine Sache, die wir nicht so sehr gern haben. Aber was ist damit gemeint? Es ist ein starker Hinweis, etwa, denkt daran, wo ihr hingehört. Sorgt in eurem geistlichen Leben für Ordnung. Sortiert euch gottgemäß. Setzt die richtigen Prioritäten. Was heißt, was hat wirklich Bedeutung in meinem Leben? Seid erkennbar als Kinder der Himmelswelt. Das alles steckt da drin, wenn Petrus hier sagt und schreibt, ich ermahne euch. Offenbar wollte der Apostel den Lauf der Gemeinden und damit die Gotteskinder nicht nur der ganz leisen Stimme des Heiligen Geistes überlassen, auch nicht der Selbsterkenntnis und Selbstbestimmung jedes Gläubigen selbst. Geleitet durch den Geist Gottes hielt er das Wort, ich ermahne euch, für angemessen. Und wir sind gefordert, das demütig zu akzeptieren. Nur wenn wir uns wirklich so ermahnen lassen, wenn wir das zulassen, dürfen wir das auch bei unseren Geschwistern in aller Liebe so praktizieren. Nur wenn wir selbst uns diesem Anspruch stellen, dürfen wir das auch bei anderen tun. Und immer ermahnen auch im Sinn von gut zusprechen. Ermutigen zum guten Weg. Und trösten in der Not, in der Verfolgung. Dieses Ermahnen im ermutigenden Sinn, diese Sorge um die Geschwister, ist das eigentliche Kennzeichen im 1. Petrusbrief. Wenn wir den mal im Zusammenhang durchlesen, werden wir das sehr gut feststellen. Die heutigen Gemeinden resignieren weithin vor vielen Problemen, vor vielen Entgleisungen, vor vielen Nöten und auch vor vielen Sünden. Wir haben oft die Kraft und die Vollmacht zum Ermahnen verloren, weil weder die Wahrheit noch die Liebe bei uns stark genug ist, um uns gegenseitig zu korrigieren und Hilfe zur Korrektur zu sein. Die Wahrheit des Wortes Gottes und die Liebe Gottes ist oft nicht stark genug, dass wir das dann auch tun. Menschenfurcht, das eigene schlechte Gewissen, Verweltlichung im Denken verhindern gottgewollte, geheiligte und gesegnete Gemeindearbeit, geistliches Wachstum und frohes Glaubensleben. Wundern wir uns nicht über den weltweiten Abfall in der sogenannten Christenheit. Er ist immer das Ergebnis des Ungehorsams gegen Gottes Wort, menschlicher Überheblichkeit über Gottes Ordnungen und anhaltender Unbußfertigkeit. Wenn wir das wirklich und ehrlich beklagen, dann sollten wir unbedingt anders sein. Und dann fährt der Vers 12 fort im heutigen Text: Und führt euren Wandel unter den Nationen gut, damit sie, worin sie gegen euch als Übeltäter reden, aus den guten Werken, die sie anschauen, Gott verherrlichen am Tag der Heimsuchung. Sich fernhalten von den Begierden oder von den Lüsten steht in unmittelbarer Beziehung zu unserem Wandel als Christ. Wandel, das ist der etwas angestaubte Bezeichnung. Das Wort Wandel ist besser vermittelbar als konkrete, alltägliche Lebensweise. Konkrete, alltägliche Lebensweise. Jeder Mensch, Ungläubiger oder Christ, ob er will oder nicht, muss sein Leben irgendwie gestalten. Christen leben mitten unter Ungläubigen, unter Heiden, unter Gottlosen und Angehörigen anderer Religionen. Und die Bibel nennt sie Götzendiener, weil sie nicht an den einzig einen wahren, dreifaltigen Gott glauben, sondern an irgendetwas anderes. Darin liegt Verantwortung und Chance zugleich. Christen werden genau beobachtet, auch von denen und besonders von denen, die von uns ein Glaubenszeugnis, eine Einladung zur Versammlung oder mit uns ein gutes Gespräch hatten. Wir werden genau beobachtet von unseren Mitmenschen. Haben wir dann auch noch ihr Gewissen erreicht oder sie sogar ins Herz betroffen gemacht, ist Abwehr oder sogar Angriff auf unsere Folge. Die Propheten des Alten Testaments, Jesus Christus selbst, die Apostel und viele Märtyrer haben das bis zum eigenen Tod erlebt und erlitten. Petrus geht hier ganz selbstverständlich davon aus, dass die Zeugen des Evangeliums in dieser Welt als Übeltäter angesehen werden und oft auch so behandelt werden. Und jetzt kommt es für uns darauf an, ob gute Werke, ob gute Worte und ein lauteres Wesen uns weiterhin bestimmen können und damit Christi alles verändernde Liebesbotschaft unsere Reaktion prägt und kennzeichnet. Oder ob wir fleischlich reagieren auf solche Angriffe oder auf solche Ablehnung, verbal oder direkt zurückschlagen und damit genauso sind wie die, die uns angreifen. Der Herr Jesus sagt in Lukas 6, die Verse 22 und 23, glückselig seid ihr, wenn die Menschen euch hassen werden und wenn sie euch absondern und schmähen und euren Namen als böse verwerfen werden, um des Sohnes des Menschen willen. Freut euch an jenem Tag und hüpft, denn siehe, euer Lohn ist groß in dem Himmel. Wenn diese Freude, von der der Herr hier spricht, uns bestimmt, mag es Gott schenken, dass die Art Jesu uns durchdringt und sogar Feindesliebe möglich wird. Und wenn dann auch noch, wie das hier steht, der Tag der Heimsuchung für diese bösartigen Sünder kommt und er den Zerbruch seiner falschen Lebenshaltung erlebt, wird Gott in den guten Werken und in den glaubensbezeugenden Worten verherrlicht und dem treuen Zeugen ist großer Lohn bestimmt. Großer Lohn erwartet die, die sich hier richtig entscheiden. Großer Lohn erwartet die, die hier bereit sind zu verzichten. Großer Lohn erwartet die, die hier bereit sind, sich abseits stellen zu lassen, weil wir Fremdlinge sind. Das müssen wir uns immer wieder sagen. Wir gehören nicht in das Haus dieser Welt. Und damit werden wir auch nicht mit dem Haus dieser Welt unter Gottes Zorn leiden, sondern wir sind berufen und bestellt und ausgerüstet, den Weg in die Herrlichkeit zu gehen. Dafür ist Gottes Wort die Garantie. Und wenn wir den Mut haben, uns auf Gottes Seite zu stellen und Christus wirklich nachzufolgen, auch wenn es viele Nachteile bringt, wird uns großer Lohn beschieden sein. Das ist die gute Botschaft. Wenn wir uns richtig entscheiden, werden wir am richtigen und guten Ziel ankommen. Und dazu segne uns auch der Herr diese Botschaft, die nicht so ganz einfach war, die aber notwendig und wichtig ist für unser Glaubensleben. Amen.